liebe Zuhörer unseres Radios, das Jesusbuch von Papst Benedikt beschäftigt sich auch mit der Himmelfahrt. Eine Wolke hat den Herrn verdeckt, ihn aufgenommen und ihn den Blicken der Jünger entzogen. Die Wolke, so schreibt der Papst, erinnert uns an die Stunde der Verklärung, in der die helle Wolke auf Jesus und die Jünger fällt. Sie erinnert uns an die Stunde der Begegnung Marias mit dem Gottesboten Gabriel, der ihr die Überschattung mit der Kraft des Höchsten ankündigt. Also ging es auch, wenn ein Schatten geworfen wird, um diese Wolke. Die Wolke erinnert uns an das heilige Gotteszelt des Alten Bundes, in dem die Wolke Zeichen der Gegenwart des Herrn ist, der auch auf der Wüstenwanderung Israels Wolke vorangeht. Die Rede von der Wolke ist ganz eindeutig theologische Rede. Sie stellt das Entschwinden Jesu nicht als Reise zu den Sternen, sondern als Eintreten in Gottes Geheimnis dar. Damit ist eine ganz andere Größenordnung, eine ganz andere Dimension des Seins angesprochen. Das Neue Testament, von der Apostelgeschichte bis zum Hebräerbrief, hat den Ort, an den Jesus mit der Wolke gegangen ist, im Anschluss an Psalm 110,1, als Sitzen oder Stehen zur Rechten Gottes beschrieben. Was heißt das? Damit ist nicht ein ferner kosmischer Raum angesprochen, an dem Gott sozusagen seinen Thron aufgerichtet und auf diesem Thron auch Jesus einen Platz gegeben hätte. Gott ist nicht in einem Raum neben anderen Räumen. Gott ist Gott. Er ist Voraussetzung und Grund aller Räume, die es gibt, aber nicht selbst einer davon. Gott steht zu allen Räumen als der Herr und Schöpfer. Seine Gegenwart ist nicht räumlich, sondern göttlich. Zur Rechten Gottes sitzen bedeutet Teilhabe an dieser Raummächtigkeit Gottes. Übrigens heißt es dann bei der Verurteilung des Diakons Stephanus: Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten des Vaters stehen. Also er ist aufgestanden. Man nimmt an, in der Auslegung, um auch den Richterspruch zu fällen, nämlich Stephanus freizusprechen, während er von den irdischen Autoritäten verurteilt wird. In einem Streitgespräch mit den Pharisäern gibt Jesus selbst dem Psalm 110 eine neue Auslegung, die dem Verstehen der Christen den Weg gewiesen hat. Der Vorstellung vom Messias als einem neuen David mit einem neuen davidischen Reich, das war ja genau die Vorstellung auch der Jünger, stellt er eine größere Sicht des Kommenden entgegen. Nicht Davids Sohn, sondern Davids Herr ist der wahre Messias. Der sitzt nicht auf Davids Thron, sondern auf Gottes Thron. Also ist dann die Frage, die der Herr den Pharisäern stellt: Wie kann dann David, wenn er der Messias, der Sohn Davids sein soll, ihn Herr nennen? Also offensichtlich ist der Messias nicht, und Christus natürlich, nicht irgendwie ein Sohn Davids, so rühmlich das ist, er ist mehr. David nennt ihn Herrn. Der scheidende Jesus geht nicht irgendwo hin auf ein fernes Gestirn. Er geht in die Macht und Lebensgemeinschaft mit dem lebendigen Gott ein, in Gottes Raumüberlegenheit. Darum ist er nicht weggegangen, sondern nun immer von Gottes eigener Macht her bei uns und für uns da. In den Abschiedsreden des Johannesevangeliums sagt Jesus gerade dies zu seinen Jüngern: Ich gehe und ich komme zu euch. Hier ist das Besondere des Weggehens Jesu, das zugleich sein Kommen ist, wunderbar zusammengefasst, und damit ist zugleich das Geheimnis von Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt ausgelegt. Sein Weggehen ist gerade so ein Kommen, eine neue Weise der Nähe, bleibender Gegenwart, mit dem auch Johannes die Freude verbindet, von der wir auch im Lukas-Evangelium gehört haben, nämlich die Freude, mit der die Jünger vom Ölberg zurückkehren, was ja zunächst einmal sehr seltsam erscheint. Jesus geht jetzt von ihnen weg. Eigentlich erwartet man, dass sie traurig sind. Sie gingen voll Freude zurück, weil sie die bleibende neue Gegenwart Jesu erfahren dürfen. Weil Jesus beim Vater ist, ist er nicht fort, sondern in unserer Nähe. Nun ist er nicht mehr an einer einzelnen Stelle der Welt wie vor der Himmelfahrt. Nun ist er für alle die ganze Geschichte hindurch und aller Orten mit seiner raumüberschreitenden Macht gegenwärtig und rufbar. Das haben übrigens manche geistliche Ausleger auch so betont, weil wir ja manchmal auch neidisch sind auf die Menschen, die damals Jesus direkt sehen, berühren konnten, ihn sprechen konnten, mit ihm reden konnten. Wir haben diesen Vorteil nicht, aber dafür haben wir den, dass er mit seiner, wie es der Papst hier schreibt, raumüberschreitende Macht gegenwärtig ist, nämlich in unseren Tabernakeln. Er ist wirklich da. wenn wir damals gelebt hätten, hätten wir irgendwo vielleicht suchen müssen, lange Strecken zurücklegen müssen, um ihm dann für eine kurze Zeit zu begegnen. Aber er ist in unseren Kirchen wirklich gegenwärtig. Und das ist doch nichts. Da kann man doch nicht sagen, dass das nichts wäre. Ja, vielleicht hängt das auch mit unserer Gewöhnung zusammen, einer gewissen Herzenshärte, dass wir das nicht wahrnehmen, was das eigentlich bedeutet. Der Papst fährt weiter fort. Es gibt eine wunderbare kleine Geschichte im Evangelium, nämlich Markus 6, wo Jesus während seines irdischen Lebens diese Art von Nähe vorwegnimmt und sie uns so leichter verständlich werden lässt. Nach der Brotvermehrung veranlasst der Herr die Jünger ins Boot zu steigen und zum anderen Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst das Volk entlässt. Er zieht sich dann auf den Berg zurück, um zu beten. So sind die Jünger allein im Boot. Es ist Gegenwind, der See ist aufgewühlt. Sie sind bedroht von der Macht der Wogen und des Sturmes. Der Herr scheint weit weg zu sein im Gebet auf seinem Berg. Aber weil er beim Vater ist, sieht er sie. Und weil er sie sieht, kommt er über den See zu ihnen, setzt sich mit ihnen ins Boot und ermöglicht ihnen die Fahrt zum Ziel. Dies ist ein Bild für die Zeit der Kirche, gerade auch uns zugedacht. Der Herr ist auf dem Berg des Vaters, deshalb sieht er uns. Darum kann er jederzeit in das Boot unseres Lebens einsteigen. Deshalb können wir ihn immer rufen und immer gewiss sein, dass er uns sieht und hört. Das Boot der Kirche fährt auch heute im Gegenwind der Geschichte durch den aufgewühlten Ozean der Zeit. Oft sieht es so aus, als ob es untergehen müsste. Aber der Herr ist da und kommt zur rechten Zeit. Ich gehe und ich komme zu euch. Das ist das Vertrauen der Christenheit, der Grund unserer Freude. Von einer ganz anderen Seite her wird Ähnliches sichtbar in der theologisch und anthropologisch, also menschlich, außerordentlich dichten Geschichte von der Ersterscheinung des Auferstandenen an Maria Magdalena. Nur einen Zug daraus möchte ich an dieser Stelle herausgreifen. Maria hat sich nach der Anrede durch die zwei Engel in weißen Gewändern umgewandt und Jesus gesehen, ihn aber nicht erkannt. Nun ruft er sie beim Namen Maria. Dann schreibt der Papst, noch einmal musste sie sich wenden und nun erkennt sie freudig den Auferstandenen, den sie als Rabuni, als ihren Meister anspricht. Noch einmal muss sie sich wenden. Das wurde in der geistlichen Theologie tief ausgelegt, wie sozusagen ein nochmaliges Justieren. Sie hat sich ja schon dem Herrn zugewandt. Warum muss sie sich nochmal umdrehen? Man hat das oft mit der zweiten Bekehrung in Zusammenhang gebracht. Die erste ist, dass man das Evangelium, die Grundsätze des Glaubens annimmt. Die zweite, dass man aber wirklich ganz und gar auf den Herrn hin, von ihm her, auf ihn hin lebt. Das ist was ganz anderes nochmals. Dieses zweite, ganz intensive, sich dem Herrn zuwenden. Sie will ihn anrühren, ihn festhalten, aber der Herr sagt zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Das wundert uns. Wir möchten sagen, jetzt, wo er vor ihr steht, kann sie ihn anrühren, ihn festhalten. Wenn er zum Vater aufgestiegen sein wird, ist es nicht mehr möglich. Aber der Herr sagt das Umgekehrte. Jetzt kann sie ihn nicht berühren, nicht festhalten. Die frühere Beziehung zum irdischen Jesus ist so nicht mehr möglich. Es geschieht ja das Gleiche, was Paulus in 2 Korinther 5 zum Ausdruck bringt. Auch wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben gekannt haben, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Wenn einer in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Die alte menschliche Art und Weise des Miteinanderseins und Begegnens ist vorbei. Nun kann man Jesus nur noch berühren beim Vater. Man kann ihn nur berühren, indem man aufsteigt. Vom Vater her, in der Gemeinschaft mit dem Vater, ist er uns auf neue Weise zugänglich und nahe. Ich spende jetzt wieder den Segen in der Kraft des Heiligen kostbaren Blutes und durch die Verdienste der Wunden unseres Herrn Jesus Christus. Segne alle Menschen, alle Pflanzen, alle Tiere, Mineralien, Elemente, Äther, Wasser, Luft und Erde, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.